Ja, einen wunderschönen guten Morgen auch von mir. Schön, dass heute so viele da sind. Das ist gut. Vielen Dank auch für die Einleitung, für die Anbetung, für den guten Vergleich. Und das Thema lautet heute: In welche Richtung entwickelt sich dein Leben? Vor einigen Jahren, glaube ich schon, da hatte ich mal in einer Predigt den König Hiskia erwähnt. Die Predigt hieß damals Hauptsache gesund. Und man stellt fest, wenn man sich mit den Königen von Israel beschäftigt, muss man sich, oder man kann es versuchen, sich zu merken, welcher König Gott wohlgefällig regierte und welcher nicht. Denn es ist überhaupt nicht selbstverständlich, dass die Könige damals automatisch ein Leben führten, was Gott gefiel. Eine falsche Richtung im Leben einzuschlagen, schützt davor auch nicht, wenn man königlichen Status hat. Und gerade deswegen müssen wir uns mit dem Buch der Könige aus der Bibel beschäftigen, denn diese wahren Geschichten, die dort aufgeschrieben sind, haben uns viel zu sagen. Und gerade in unserer Zeit, in der wir heute leben. Alles, was geschrieben ist, ist nämlich zu unserer Belehrung geschrieben. Und dazu ein Zitat von Helmut Moltke, der in der Nazizeit einen gewaltlosen Widerstand gegen Hitler und gegen das Naziregime leistete. Und er sagte: Wenn du einmal die Bibel ernsthaft zu lesen beginnst, dann darfst du dich nicht auf das beschränken, was dir passt, sondern musst dich auch und gerade mit dem rumschlagen, was dir nicht passt. Über Hiskia, da lesen wir in 2. Könige 18, 3 bis 7. Und ich greife nur die Stichpunkte heraus. Er tat, was recht war in den Augen des Herrn. Zweitens, er vertraute dem Herrn. Drittens, er hing dem Herrn an. Und viertens, der Herr war mit ihm. Überall, wo er hinzog. Und er hatte Gelingen. Es sind vier wundervolle Aussagen und ein Beleg dafür, dass Hiskia sich entschieden hatte, dem Herrn zu folgen. Dieser Textabschnitt bezeugt es. Nein, er hatte nicht alles richtig gemacht in seinem Leben, auch nicht als König. Speziell nicht ganz am Schluss, als der Herr ihm noch 15 Jahre seines Lebens hinzugetan hatte. Aber sein Leben entwickelte sich in die richtige Richtung. Und es sind jetzt hier vier Punkte. Und die Zahl 4 bedeutet in der Bibel einen Sinn für Ganzheit und Vollkommenheit. Das ist die Bedeutung der Zahl 4 in der Bibel. Und deswegen besteht die heutige Predigt nicht aus 3 Punkten, sondern aus 4 Punkten. Heute machen wir auch einen Sprung zurück und schauen uns den König vor Hiskia an. Es war nämlich sein Vater Ahas. Und seine Geschichte finden wir 2 Kapitel weiter zurück, in 2. Könige 16, Verse 1 bis 20. Es sind nur 20 Verse, aber 2 längere Verse, deswegen ist einiges an Text vorbereitet. Außerdem steht etwas über ihn auch im Buch der Chroniken, im 28. Kapitel und in Jesaja 7. Denn Jesaja war einer seiner Zeitgenossen. Ahas regierte nur 16 Jahre über Juda. Es ist eine relativ kurze Zeit. Und Israel war damals auch geteilt in 10 Stämme Israels und 2 Stämme Juda. mit den Hauptstädten jeweils im Norden, 10 Stämme, das war Samaria, und im Süden, das war Jerusalem als Hauptstädte. Und hier die folgende Situation: Man erkennt, das Blaue ist das Assyrische Reich, und es war damals in der Zeit von Ahas schwer am Expandieren, sich am Ausbreiten. Dann lesen wir uns jetzt den 16. Kapitel mal durch. Es sind 20 Verse, und die Hauptaussagen, auf die ich heute näher drauf eingehe, habe ich rot markiert. Im 17. Jahr Pekachs, des Sohnes Remalias, wurde Ahas König, der Sohn Jotams, der König von Juda. 20 Jahre war Ahas alt, als er König wurde, und er regierte 16 Jahre zu Jerusalem. Und er tat nicht, was dem Herrn, seinem Gott, wohlgefiel, wie sein Vater David, denn er wandelte auf dem Wege der Könige von Israel. Dazu ließ er seinen Sohn durchs Feuer gehen nach den Gräueln der Völker, die der Herr vor den Israeliten vertrieben hatte, und brachte Opfer dar und räucherte auf den Höhen und auf den Hügeln und unter allen grünen Bäumen. Damals zogen Rezin, der König von Aram, und Pekach, der Sohn Remalias, der König von Israel, hinauf, um gegen Jerusalem zu kämpfen, und belagerten Ahas in der Stadt. Aber sie konnten sie nicht erobern. Zu dieser Zeit brachte Rezin, der König von Aram, Elat wieder an Edom und vertrieb die Judäer aus Elat. Danach kamen die Edomiter und wohnten darin bis auf diesen Tag. Aber Ahas sandte Boten zu Tiglath-Pileser, dem König von Assyrien, und ließ ihm sagen: Ich bin dein Knecht und dein Sohn. Komm herauf und hilf mir aus der Hand des Königs von Aram und des Königs von Israel, die sich gegen mich aufgemacht haben. Und Ahas nahm Silber und Gold, das sich in dem Haus des Herrn und in den Schätzen des Königshauses fand, und sandte es dem König von Assyrien als Geschenk. Und der König von Assyrien hörte auf ihn und zog herauf gegen Damaskus und eroberte es und führte die Einwohner weg nach Kir und tötete Rezin. Und der König Ahas zog Tiglath-Pileser entgegen, dem König von Assyrien, nach Damaskus. Und als er den Altar sah, der in Damaskus war, sandte der König Ahas zum Priester Uriah Maße und Abbild des Altars, ganz wie dieser gemacht war. Und der Priester Uriah baute einen Altar und machte ihn so, wie der König Ahas zu ihm gesandt hatte von Damaskus, bis König Ahas von Damaskus kam. Und als der König aus Damaskus zurückkam und den Altar sah, trat er heran, stieg herauf und verbrannte darauf sein Brandopfer und Speisopfer und goss darauf sein Trankopfer und sprengte das Blut der Dankopfer, die opferte er an den Altar. Aber den bronzenen Altar, der vor dem Herrn stand, tat er weg von der Vorderseite des Tempels, damit er nicht stehe zwischen dem Altar und dem Hause des Herrn, und setzte ihn an die Seite des neuen Altars gegen Norden. Und der König Ahas gebot dem Priester Uriah: Auf dem großen Altar sollst du anzünden das Brandopfer des Morgens und das Speisopfer des Abends und das Brandopfer des Königs und sein Trankopfer. Und alles Blut der Brandopfer und das Blut der Schlachtopfer sollst du daran sprengen. Aber wegen des bronzenen Altars will ich bedenken, was ich mache. Der Priester Uriah tat alles, was ihm der König Ahas geboten hatte. Und der König Ahas brach die Leisten der Gestelle ab und nahm die Kessel von ihnen herunter. Und das Meer nahm er von den bronzenen Rindern herunter, die darunter waren, und setzte auf ein steinernes Pflaster. Auch die bedeckte Sabbathalle, die am Tempel gebaut war, und den äußeren Königseingang am Hause des Herrn änderte er weg wegen des Königs von Assyrien. Was aber mehr von Ahas zu sagen ist, was er getan hat, siehe, das steht geschrieben in der Chronik der Könige von Juda. Und Ahas legte sich zu seinen Vätern und wurde begraben bei seinen Vätern in der Stadt Davids. Und sein Sohn Hiskia wurde König an seiner Stadt. Diese Erzählung steht im krassen Gegensatz zu der Erzählung von Hiskia, nicht wahr? Die wir uns zu Beginn kurz angeschaut hatten. Diese Geschichte zeigt uns einen beispiellosen und dramatischen Niedergang eines Königs mit seinem Volk. Und dieser Niedergang erstreckt sich ebenfalls in vier Phasen. Bei Hiskia, bei seinem Sohn, ging es in vier Phasen herauf. Bei seinem Vater, bei dem Vater von Hiskia, dem Ahas, geht es in vier Schritten bergab. Und ich habe versucht, diesen Bibelabschnitt in vier Teile einzuteilen. Und die Hauptaussagen habe ich, wie gesagt, rot markiert. Kommen wir zu der ersten Phase, die wir vorhin gelesen hatten. Genau. Phase 1. Ahas orientiert sich an falschen Vorbildern. Die Könige von Israel, also wie gesagt die 10 Stämme, sie verehrten Baal und viele andere Götter. Und oft, wenn es geschrieben steht, König von Israel oder Könige von Israel, dann sind es damit die 10 Stämme gemeint, die 10 Stämme des Nordreiches. Und so ließ König Ahas, der König des Südreiches von Juda, immer wenn geschrieben steht Juda, dann weiß man, es geht um das Südreich. Und so ließ Ahas Statuen des Gottes Baal ebenfalls gießen und förderte diesen Götzendienst auch in seinem Südreich. Er nahm sich nicht König David zum Vorbild, der zwar auch viel falsch gemacht hatte und gegen Gott schwer gesündigt hatte. Wir kennen die Geschichte von König David, zum Beispiel der Ehebruch mit Bathseba. Aber niemals hatte David fremde Götter angebetet. Das ist bei Ahas Premiere. Ahas entschied sich, anderen Vorbildern zu folgen, an anderen Vorbildern zu orientieren. Und er übertraf die Könige, die vor ihm gewesen sind, damit bei weitem. Er war der erste gottlose König, der, wie in Vers 3 steht, seinen Sohn durchs Feuer gehen ließ. Und das war eine furchtbare Handlung, die man tun konnte, die furchtbarste Handlung, die man tun konnte, die eigenen Kinder zu töten, um sie den Götzen zu opfern. Und im 2. Chronik 28 lesen wir, dass er es sogar mit mehreren Söhnen getan hat. Nach 4. Mose 20 stand darauf Todesstrafe, wenn man sein Kind dem Götzen Moloch opferte. Aber er ließ seinen Sohn schlachten, um die Götter zu beeindrucken, die Götzen zu beeindrucken. Wieso hat Ahas das getan? Wieso hat er diese Richtung eingeschlagen? Es erstaunt wirklich, wieso hat er diesen Weg begangen? Sein Leben hätte sich nämlich auch anders entwickeln können. Er hätte nämlich sehr gute Vorbilder gehabt in seiner Umgebung. Und dazu hätte er nicht mal den König David kennen müssen, weil er lebte ja lange vor seiner Zeit. Er hat ihn nicht gekannt, aber er hätte sich zum Beispiel an seinem Vater orientieren können oder an seinem Großvater. Denn sie waren sogar noch teilweise an der Macht. Meistens wechselten die Könige damals nicht nach dem Tod des Vorgängers ab, sondern die Regierungszeiten haben sich meistens überschnitten. Und in den 16 Jahren, in denen Ahas König gewesen ist, hatten wir ja auch gelesen, regierte er nur 2 Jahre alleine als König. Die restliche Zeit hatte sich mit den anderen Königen überschnitten. Sein Vater Jotham, sein Großvater Usia waren gottesfürchtige Könige. Man sagt von ihnen, dass sie so regierten, wie es geschrieben steht, wie es Gott gefiel, weil es ja auch so geschrieben steht. Und das Einzige, was sie nicht abschafften, war die Anbetung der verschiedenen Götter, die im Land verbreitet waren. Aber sie selbst beteten diese Götter nicht an. Also Ahas hatte die Möglichkeit, an besseren Vorbildern sich zu orientieren. Ahas war deshalb nicht irgendeinem Schicksal ausgeliefert, sondern er konnte entscheiden, welchen Vorbildern er folgen wollte und welchen nicht. Und leider, so wie wir es gelesen haben, beschloss er, wir wissen es nicht genau warum, dem Beispiel der gottlosen Könige von Israel zu folgen. Und das war der Beginn seines Niedergangs. Mit 20 Jahren wurde er König, als ein junger Mann. Und wenn ich zum Beispiel auf der Arbeit mit jungen Männern rede, oft sind es Azubis, die sind ja so meistens 16 bis 18, da fangen sie im ersten Lehrjahr an. Und wenn man sie auf Gott oder die Schöpfung anspricht, merkt man schnell, dass diese jungen Menschen noch nicht gefestigt sind in ihrer Meinung, in ihrer Überzeugung. Sie sind formbar. Sie halten meistens nicht viel, dass das Leben durch einen Urknall entstanden ist. Sie haben sich oft noch nicht festgelegt, welchem Vorbild sie folgen wollen. Als junger Mensch ist man offen. Und es ist so wichtig, dass wir uns an guten Vorbildern orientieren. Und besonders ihr jungen Menschen, ihr Teens, ihr Jungschaller, ihr Kinder, orientiert euch an guten Vorbildern. Sonst kann sich das Leben ganz, ganz schnell in eine falsche Richtung entwickeln. Und die wir eigentlich im Grunde gar nicht wollen. Paulus warnt damals die Korinther und auch uns heute. Er schreibt, lasst euch nicht irreführen. Schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Werdet doch wirklich nüchtern und sündigt nicht. Denn etliche haben keine Erkenntnis Gottes. Das sage ich euch zur Beschämung. Paulus warnt vor falschem Umgang. Denn es kann sein, dass uns Eltern oder Großeltern guten Umgang vorgelebt haben, aber wir werden ständig mit falschem Umgang in der Gesellschaft, in den Medien konfrontiert. Und deswegen müssen wir da eine bewusste Entscheidung treffen, wem wir folgen oder nicht. Denn unbewusst folgen wir sowieso. Wir folgen immer jemandem. Ob bewusst oder nicht, auch wenn es uns nicht immer bewusst ist, aber am Ende des Tages handeln wir und folgen einem bestimmten Vorbild. Und das ist dann auch unsere Entscheidung. Wir sind nicht einem Schicksal ausgeliefert. Kommen wir zur Phase 2, zum zweiten Punkt. Ahas sucht an der falschen Adresse nach Hilfe. Der aramäische König Rezin belagerte Jerusalem, das hatten wir gelesen, zusammen mit dem israelischen König Pekach. Und stell dir vor, der israelische König kämpft gegen sein jüdisches Volk, also gegen den jüdischen König, und das ist ein Brudervolk gewesen. Nordreich gegen Südreich. Es herrscht Bürgerkrieg. Und aus irgendeinem Grund mussten sie die Belagerung aber abbrechen, haben wir gelesen, weil Gott, ich gehe davon aus, Gott ließ es einfach nicht zu. Nach Jesaja 7, da liest man auch weitere Einzelheiten. Aber Rezin eroberte dennoch Elat, eine wichtige Hafenstadt für Juda. Und Ahas wusste, er steckt in Schwierigkeiten. Wie wird der nächste Angriff ausgehen? Werden sie beim nächsten Mal Jerusalem erobern oder nicht? Was sollte er jetzt tun? Und dann hat er eine Idee. Er sucht Unterstützung beim assyrischen König Tiglat-Pileser, der gerade eine Nation nach der anderen eroberte. Wir hatten es auf dem Bild gesehen, das Reich war schwer am Expandieren. Und er schickt seine Leute zu ihm und lässt ihm sagen, ich bin dein Knecht und dein Sohn. Er unterwirft sich völlig diesem König, diesem gottlosen assyrischen König. Er fleht ihn an, ihn vor seinem Brudervolk zu beschützen. Und seiner Bitte verleiht er sogar noch Nachdruck, indem er die Schatzkammern des Tempels und seines Palastes plündert. Das gesamte Silber und Gold wird nach Assyrien geschafft, übergibt es dem König, damit er auf seine Bitte eingeht. Unvorstellbar, was hier geschieht. Ahas nimmt Silber und Gold aus dem Tempel, um einem fremden Herrscher um Hilfe zu bitten. Anstatt in den Tempel zu gehen und Gott um Hilfe zu bitten. Eigentlich ist er an der richtigen Adresse. Eigentlich ist er da, wo Gott wohnt. Im ersten Tempel wohnte Gott noch im Tempel. Die Schechina, die schwebte über der Bundeslade. Im zweiten Tempel, da war das Allerheiligste leer. Da wohnte Gott nicht mehr drin. Es ist so traurig. Er geht an den Ort, wo Gott wohnt, aber offensichtlich vertraut er diesem Gott nicht. Er vertraut nicht, dass Gott ihn aus dieser schweren Situation herausführen kann. Was nützt es, wenn man an der richtigen Adresse ist, aber nicht klingelt? Es bringt gar nichts. Und so verhalten sich viele Menschen auch heute, wie dieser König Ahas. Anstatt sich an den Schöpfer zu wenden, versuchen sie selbst, sich zu helfen. Und sie bitten meistens Menschen um Hilfe, statt den lebendigen Gott um Hilfe anzurufen. Und dabei lädt Gott alle Menschen zu sich ein, ihn um Hilfe zu bitten. Und Jesus selbst sagt es uns heute durch sein Wort in Matthäus 11, 28 bis 30, spricht Jesus Christus heute zu uns. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Ja, Ahas hätte sich vor Gott nur demütigen müssen. Er war so nah dran. Zu Gott statt zu Tiglat-Pileser hätte er sagen sollen, ich bin dein Knecht und dein Sohn. Das hätte er Gott sagen sollen. Hätte er seine Schuld nur eingestanden und sich vor Gott gedemütigt, hätte Gott ihm geholfen, garantiert. Gott hat immer wieder geholfen, wenn Menschen sich in unausweglose Situationen verrannt hatten. Und Ahas muss es auch gewusst haben, denn Gott hatte seinem Volk schon oft geholfen. Aber dieser falsche Stolz hielt ihn davon ab, sich zu demütigen vor dem Schöpfer des Himmels und der Erde. Aber auch das war seine Entscheidung. Die Phase 3. Er schafft die Anbetung Gottes ab. Also er rutscht immer weiter, immer tiefer hinab. Er trifft diesen Tiglath-Pileser in Damaskus und bei seinem Besuch sieht er diesen heidnischen Altar. Und dieser Altar gefällt ihm so sehr, dass er sofort ein Modell bauen lässt und es nach Jerusalem schickt. Er beauftragt den Priester Uriah damit, diesen Altar im Großformat nachzubauen und im Tempel aufzustellen. Und das alles geschah alles noch von Damaskus aus. Ahas hatte es sehr, sehr eilig, diesen Altar nachzubauen. Und als er zurück nach Jerusalem kommt, war der Altar bereits fertig und er weiht ihn mit vielen Tieropfern ein. Und der ursprüngliche Altar, der 200 Jahre lang im Tempel gestanden hat und zu Gottes Ehre gedient hatte, wird auf Seite gestellt, wird auf Seite verschoben, auf die Nordseite des Vorhofes. Und Ahas ordnet an, dass von nun an alle Opfer auf diesem neuen assyrischen Altar dargebracht werden müssen. Die jüdischen Rituale werden zwar beibehalten, die Bezeichnung der Opfer werden aufrechterhalten. Und so scheint nach außen hin alles beim Alten zu sein. Und man könnte glauben, ja gut, der alte Altar ist halt in die Jahre gekommen, 200 Jahre alt. Aber so war das nicht. Mit diesem neuen Altar wurde der Gott Israels verdrängt. Und es wurden tote Götter angebetet. Aber nach außen hin sah alles aus wie immer. Der äußere Schein wurde aufrechterhalten, aber innerlich war kein echter und aufrichtiger Glaube mehr zu erkennen. Und an dieser Handlung erkennt man, wie stark Ahas seine Verachtung seinem Schöpfer gegenüber war. Nämlich, man sieht, was er dann anschließend mit dem alten Altar vorhat. Also er hat noch nicht vollständig ausgedient. In Vers 15 haben wir das gelesen. Er schreibt, aber wegen des bronzenen Altars will ich bedenken, was ich mache. Und was dieser Ausdruck bedeutet, erklärt die Übersetzung, die biblische Übersetzung Gute Nachricht Bibel. Da steht, den Bronzealtar will ich dazu benutzen, die Eingeweide der Opfertiere zu untersuchen. Und das ist eine heidnische Praxis, die uns gleich bekannt vorkommen wird, aber mit anderen Mitteln. Und das ist natürlich, was Gott absolut missfällt. Und dazu noch, wurde diese Praxis, diese heidnische Praxis durchgeführt auf dem Altar, der Gott geweiht war. Wenn zum Beispiel damals ein Heerführer in den Krieg gezogen ist oder Krieg ziehen wollte, dann wollte er natürlich wissen, werde ich gewinnen oder nicht? Werde ich diesen Kampf überstehen oder nicht? Und dann wurden Götter befragt, natürlich. So war es bei den Heiden, bei den heidnischen Völkern damals. Und in den Eingeweiden eines Opfertieres fanden damals die Priester die Antwort. Praktisch diese Eingeweide wurden als Orakel verwendet. Und das war natürlich eine Beleidigung Gottes. Denn wie können tote Eingeweiden eines Tieres die Zukunft vorhersagen? Das geht ja gar nicht. Das ist irgendeine Hokuspokus-Praxis. Das funktioniert nicht. Das ist tot. Aber es wurde praktiziert. Und Ahas hat es gefördert. Und wisst ihr, was das Schlimmste dabei ist? Hinter solchen Praktiken verstecken sich Dämonen. Und sie lassen sich dadurch verehren. Also die Ehre wird Gott entzogen und Dämonen zugeschrieben. Es ist furchtbar. Und dieses Verhalten von Ahas zeigt, wie anfällig wir für Aberglauben und okkulte Praktiken sind. Wie leicht vertauschen wir lebendigen Glauben an einen lebendigen Gott mit einem Glauben an tote Gegenstände und dass sie unser Leben positiv beeinflussen könnten. Ich habe hier eine kleine Auswahl ausgesucht. Es ist eine Auswahl mit verschiedenen Orakeln von heute. Und heute Abend spielt Deutschland gegen Schweiz, stimmt das? Ja, ne? Genau. Ich hab eine von diesen Seiten angeklickt und habe mich aber da nicht weiter hinein vertieft. Aber da gab es noch ganz, ganz viele andere Orakel. Natürlich wird das Ergebnis des heutigen Fußballspiels schon vorhergesagt. Bei Ahas waren es Tote in der Reihen. Bei uns, also heute hier im Internet, habe ich übrigens durch einen Computer, bin ich ins Internet rein, kann man auch, dafür ist auch ein Computer gut. Heute werden lebendige Tiere, die Gott mit einem Instinkt ausgestattet hat, dazu benutzt oder missbraucht, um Fußballergebnisse vorherzusagen. Wie soll das funktionieren? Aber es gibt Menschen, die glauben das. Die glauben das. Natürlich nicht alle, aber viele Menschen sind verblendet und glauben, es funktioniert. Und auch davor warnt Paulus uns. Auch wieder bei den Korinthern. Er sagt, ihr Korinther, ihr seid für neue Inhalte zu offen. Für neue Inhalte im geistlichen Leben. Er schreibt in 2. Korinther 11, 3 bis 4, ich fürchte aber, es könnte womöglich, so wie die Schlange Eva verführt hatte, mit ihrer List auch eure Gesinnung verdorben und abgewandt werden von der Einfalt gegenüber Christus. Denn wenn der, welcher zu euch kommt, also irgendein Irrlehrer, einen anderen Jesus verkündigt, den wir nicht verkündigt haben, oder wenn ihr einen anderen Geist empfangt, den ihr nicht empfangen habt, oder ein anderes Evangelium, das ihr nicht angenommen habt, so habt ihr das gut ertragen. Ein ganz erstes, ernstes Wort an uns. Ahas hatte die Anbetung des lebendigen Gottes abgeschafft. Aber dafür die Anbetung toter Götter gefördert oder praktiziert sogar. Was ist eigentlich Anbetung? Ist es das, dass man Gott Lieder singt und anschließend gemeinsam betet und ihn lobt und ihm dankt? Ja, das ist Anbetung, natürlich. Und das haben wir heute vorhin auch schon getan. Das ist Anbetung. Aber wahre Anbetung geht noch viel, viel tiefer. Und ich will nicht sehr lange darauf stehen bleiben. Ich will es sehr praktisch formulieren, damit es auch ein 10-jähriges Kind versteht. Und zwar so, das, was in deinem Leben am wichtigsten ist, das ist das, was du anbetest. Das ist wahre Anbetung. Das, was dir in deinem Leben am wichtigsten ist, ist das, was du anbetest. Und Ahas, seine falsche Entwicklung führte dazu, dass er ganz offiziell und als erster König die heidnischen Götter anbetete. Sie waren ihm am wichtigsten. Und damit verführte er sogar das ganze Volk. Und dieses Verhalten führte ihn zur vierten Phase seiner Entwicklung. Es scheint unaufhaltsam zu sein, wie er abwärts gleitet. Und die Phase 4 heißt, Ahas bleibt uneinsichtig. Ahas gab sich überhaupt keine Mühe, sein Verhalten zu ändern. Er war nicht bereit, sich vor dem Schöpfer zu beugen und sein Leben in Ordnung zu bringen. Ja, er beseitigte weiter in seiner Regierungszeit Gottes Anordnungen, Gottes Vorschriften, alles, was Gott angeordnet hatte, wie etwas auszuführen war, wie etwas auszusehen hatte. Denn damit unterschieden sich die Israeliten oder die Judäer damals grundsätzlich von den heidnischen Völkern. Es gab damals auf der ganzen Welt keinen schöneren Anbetungsort als den Tempelberg in Jerusalem. Und das Tempelgebäude selbst war zur damaligen Zeit das schönste Gebäude der Welt. Im jüdischen Talmud, also es sind mündliche Überlieferungen der Juden, die mündlichen Überlieferungen wurden dann irgendwann zu Papier gebracht. Und da steht geschrieben, dass wer das Tempelgebäude nicht gesehen hat, der hat noch kein schönes Haus gesehen. So ein wunderschönes Gebäude war es. Aber Ahas zerstörte alles. Die letzten Schätze wurden nach Assyrien übergeben. Er schloss die Türen des Tempels ab. Er versuchte sich durch die Tempelschätze, durch die restlichen, die noch vorhanden waren, bei seinen Feinden freizukaufen, aber es half nichts. Und weitere Einzelheiten erfahren wir aus 2. Chronik 28, Verse 22 bis 23. Ja, zu der Zeit, als er bedrängt wurde, versündigte er sich noch mehr gegen den Herrn, der König Ahas. Er opferte nämlich den Göttern von Damaskus, die ihn geschlagen hatten, indem er sprach, weil die Götter der Könige von Aram ihnen helfen, so will ich ihnen opfern, damit sie mir auch helfen. Aber sie dienten nur dazu, ihn und ganz Israel zu Fall zu bringen. Wie verblendet dieser Mann war, wie finster und leer war es in seiner Seele. Diese Aussage öffnet die Tür in sein Inneres und man kann da hineinschauen. Die Entleerung des Tempels ist ein Symbol für die Entleerung seines Glaubens. Er verharrte damit in seiner Gottlosigkeit. Er blieb uneinsichtig bis zu seinem Lebensende. Wir lesen nämlich nichts von einer Umkehr. Im Gegenteil, man bestattete ihn zwar in Jerusalem, ja, aber nicht in den Gräbern der Könige. Man erwies ihm keine Ehre. Ich komme zum Schluss und Ahas ist ein Beispiel dafür, wie ein Mensch sich von dem lebendigen Gott entfernen kann. In diesen vier Phasen. Mehr Verachtung und Respektlosigkeit gegenüber Gott ist kaum vorstellbar. Und wie ist Gott damit umgegangen? Gott hat sich sein Leben angeschaut. Gott hat seine Regierungszeit nicht übersehen. Erstaunlich ist, Gott ließ immer einen Ausweg aus seiner Situation. Gott hielt immer die Tür offen. Gott hielt immer einen Weg für ihn, um wieder zurückzukehren. Egal wie weit Ahas sich vom lebendigen Gott entfernt hatte. Und dazu brauchte Gott Jesaja. Jesaja 7, Verse 10 bis 14, lesen wir, wie Gott an Ahas arbeitet. Er schreibt: Weiter redete der Herr zu Ahas und sprach: Erbitte ein Zeichen von dem Herrn, deinem Gott. Erbitte es in der Tiefe oder droben in der Höhe. Da antwortete Ahas: Ich will nichts erbitten, damit ich den Herrn nicht versuche. Darauf sprach Jesaja: Höre doch, Haus David. Er spricht also ganz Judäa an. Darum wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben. Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und wird ihm den Namen Immanuel geben. Ja, Gott ist so gnädig zu Ahas und fordert ihn heraus, ein Zeichen zu verlangen, zu erbitten. Denn alle Opfer konnten ihm nicht helfen, haben nichts gebracht. Aber Ahas ist so falsch bescheiden und sagt: Ich möchte den Herrn nicht versuchen, wenn ich von ihm ein Zeichen erbitte. Was für eine falsche Bescheidenheit. Gott selbst spricht zu ihm durch Jesaja: Erbitte ein Zeichen, prüf mich, ob ich echt bin oder nicht, ob ich lebe oder nicht, sagt Gott zu ihm durch Jesaja. Und dann sagt Jesaja: Ist es nicht genug, dass ihr Menschen ermüdet? Müsst ihr auch meinen Gott ermüden? Und damit sagt er: Gott ist müde von den ganzen religiösen Praktiken, von diesen Opfern, die nichts bringen, die mehr als Schein sind als Sein. Und dann sagt Gott durch Jesaja, dass er selbst ein Zeichen aufrichten wird, einen Erlöser senden wird, der ganz, ganz anders sein wird. Es wird ein vollkommenes Opfer sein. Es ist sein einziger Sohn, Jesus Christus. Jesus Christus wurde Mensch. Immanuel bedeutet Gott mit uns. Und er wurde Mensch nur aus einem einzigen Grund. Er wurde geboren, um zu sterben. Damit wir umkehren können, damit so ein Ahas auch umkehren könnte. Natürlich, Jesus Christus ist viel später geboren. Das hat er nicht erlebt, diese Prophetie von Jesaja. Aber hätte er ein Zeichen gebeten, dann hätte er ein Zeichen gekriegt und er hätte umkehren können. Und als Gott Immanuel sandte seinen Sohn, ja, da tat er etwas, was er selbst zutiefst verabscheut. Gott ließ seinen einzigen, unschuldigen Sohn schlachten, damit er das perfekte Opfer ist für das, was wir verschuldet haben. Damit er das perfekte Opfer ist und ein für alle Mal geopfert wurde für unsere Übertretungen. Und das ist diese frohe Botschaft. Das ist das Evangelium. Hätte Ahas nur den Schritt zurückgewagt, dann hätte Gott ihn angenommen. Gott hat seine Hand ihm entgegengestreckt, obwohl er so tief versunken war. An welcher Stelle in deinem Leben stehst du? Wie weit du dich auch von Gott entfernt hast, du sollst wissen, es gibt immer einen Weg zurück, aber nur solange du lebst. Ahas hat 4 fatale Entscheidungen getroffen in seinem Leben, ja, die den Lauf seines Lebens bestimmt haben, die die Richtung seines Lebens bestimmt haben. Aber es waren seine Entscheidungen. Und heute hast du die Botschaft gehört, egal wie dein Leben aussieht, egal an welchem Punkt du dich hier befindest, denn an einer Stelle befindest du dich, auf dieser Folie. Es ist leider etwas schlecht lesbar. Auch wenn ich dich vielleicht nicht so gut kenne, aber ich weiß, an irgendeinem Punkt auf dieser Folie befindest du dich. Das ist klar. Und wenn du dich in dem roten Bereich befindest, wenn dein Leben noch abwärts geht, dann kehr um. Gott hält dir deine Hand, seine Hand entgegen. Aber auch das ist deine Entscheidung. Wir beten jetzt und anschließend singen wir stehend gemeinsam das Lied Näher an dein Herz. Genau, dann stehen wir auf und ich bete zuerst und dann singen wir es.